Und wir haben hier etwas eingerichtet, dass man das sogar mitlesen kann, wenn du keine Bibel da hast. Nehemia 9, Vers 13, da geht es um den Kampf der Söhne Griechenlands gegen die Söhne Zions. Nehemia 9, Vers 13, denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim draufgelegt und will deine Söhne Zion aufbieten gegen deine Söhne Griechenland und will dich zum Schwert eines Riesen machen. Es gibt noch viele andere Dinge, aber dieser Vers, der soll erstmal genügen. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, ich möchte zu so einem Schwert eines Riesen sein. Ich möchte dazu werden. Und ich möchte dir mal vor eine Frage stellen, eine Beobachtung. Wer von euch war schon alles in Israel? Kann ich mal fragen? Und habt ihr vielleicht eine ähnliche Beobachtung gemacht wie ich? Wenn du in Israel bist und du liest im Wort Gottes, da bekommst du Offenbarung um Offenbarung, das Wort Gottes, das kommt dir quasi entgegen. Hast du das auch schon mal erlebt? Ganz anders als hier. Kurz danach kam ich nach Griechenland und wir hatten dort einen Einsatz und das Vorrecht, eine Arbeit zu gründen. Und ich schlug wieder die Bibel auf und es war wie vernagelt. Ist doch merkwürdig, oder? Ich las in der Bibel und irgendwas war da, das war einfach wie vernagelt. Und ich dachte drüber nach und betete und fragte den Herrn, Gott, was ist das eigentlich? Und das Thema in diesen Tagen ist uns eigentlich vorgegeben, seit dem 1. Mai, aber schon viel länger. Das kannst du in den ganzen Zeitungen nachlesen. EU-Erweiterung, ja, das neue Europa. Und ich werde einfach ein paar Dinge vorher sagen. Und du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen, denn ich glaube, der Heilige Geist möchte dir sehr, sehr persönlich dienen, heute Vormittag. So, EU-Erweiterung, 1. Mai. Ja, 10 Staaten kommen dazu, 75 Millionen Einwohner. Ja, Dawn of a New Europe. Ich habe gestern davon erzählt, diese Schlagzeile in der Zeitung in Irland. Und dann las ich im letzten Spiegelartikel ein interessantes Zitat. Und dieses Zitat, da stand folgendes: Die Einheit gründet sich auf dem Fundament der Antike. Die neue Einheit gründet sich auf dem Fundament der Antike. Spiegelzitat der letzten Ausgabe. Und dann stellten sie dort da die Konzepte antiker Denker, Platon, Aristoteles. Und natürlich schrieben sie, dass seit Nizza 2000 ist das Ringen um die gemeinsame Verfassung, die auf der Grundlage des antiken Denkens geschrieben werden soll, ohne Bezug aufs Christentum. Und ich dachte, das passt. Und diese Konferenz, die passt hundertprozentig. Aber wir müssen wissen, worum es geistlich geht, was wir zu tun haben. Was möchte Gott von uns eigentlich? Wie sollen wir reagieren als das Volk Gottes? Und Gary hat gestern gepredigt über das Wort Gottes, wie wir es ergreifen und in Autorität, wie ein Volk der Autorität sind. Ist doch interessant, dass ausgerechnet in diesem Jahr die Olympiade in Athen stattfindet. Und ehrlich gesagt hatte ich mich mit der Olympiade noch nie so sehr beschäftigt, seitdem ich da in Griechenland war. Und wir wissen vielleicht, dass bei der Olympiade in Athen, in der Antike, eine große Statue aus Gold und Elfenbein stand. Das war eins der 7 Weltwunder. Das war eine Zeus-Statue. Und dieser Zeus-Statue wurden Menschenopfer dargebracht. Und davor stand ein großer Altar mit einem Feuer. Und dieses Feuer brannte während der ganzen Zeit. Und es wurde von Priestern entzündet und dann auch unter Mithilfe der Sonne. Und dieses Feuer haben wir jetzt ja bei diesen Olympischen Spielen. Da haben wir diesen Altar und dieses große Feuer, das da brennt. Und eine olympische Hymne, da habe ich mir erzählen lassen von unseren Freunden aus Athen. Eine olympische Hymne, die in ganz Griechenland in den Schulen und in den Kindergärten gesungen wird. Und in dieser Hymne wird Zeus eingeladen. Wird Zeus neu eingeladen, über den Nationen einfach Besitz zu nehmen. Ja. Er ruft die Nationen zum Tempel von Zeus zu pilgern. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Öffnung für die Finsternis sein wird? Wenn dann bei der Eröffnungsfeier diese olympische Hymne gesungen wird und von Millionen von Menschen dazugeschaut wird, diese olympische Hymne gesungen, befürwortet wird. Und dann wird zum ersten Mal diese Altarflamme, dieses Zeus-Altars, entzündet und in alle 5 Nationen hineingetragen werden. Und sie wird offiziell willkommen geheißen und begrüßt. Diese Flamme ist die meist geehrteste Altarflamme sein von einem heidnischen, von einem dämonischen Götzendienst. Es ist interessant, dass die erste Altarflamme 1936 von Athen direkt nach Berlin gebracht wurde, zu den Olympischen Spielen. Das war das erste Mal in der nacholympischen Zeit. So, und das ist dieselbe Altarflamme von dem Altar Zeus, der seit Urzeiten gegen Yahweh, Gott, den einen wahren Gott, kämpft und gekämpft hat. Ja, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, dann sieht man, diese dämonische Macht, die hinter Zeus steht, die hasst Yahweh. Die hasst Gott. Sie hasst den einen wahren Gott. Ich habe mal ein Zitat gelesen, und in diesem Zitat steht Folgendes: Die Rückkehr Europas, müssen wir mal genau hinhören, die Rückkehr Europas zu der Wiedergeburt der griechischen Zivilisation zeigt, dass diese anhaltende Sklaverei, Klammer auf, von dieser antiken griechischen Zivilisation, schließlich von den Völkern anerkannt wird. Der fremde Bruder, Yahweh, der fremde Bruder, damit ist Gott gemeint, wird früher oder später zur Ausgangstür Europas geleitet. Das wird nicht passieren, oder? Sag mal laut Amen. Das wird nicht passieren. So, wir hatten vor einigen Wochen hier ein wunderbares Seminar mit George Markakis, der Fürbitteleiter ist in Athen. Und der auch hier unter uns ist, ich denke, die Kassette gibt es dort hinten, mit sehr vielen Hintergründen. Und er erzählte etwas von der Bedeutung des Namens Europa. Ich denke, wir wissen das, aber ich möchte das nochmal unterstreichen. Ja? Ihr wisst ja, wo der Name Europa kommt. So, nach der griechischen Mythologie verliebt sich Zeus in die Tochter eines phönizischen Königs mit Namen Europa. Ja? Und er entführt sie, missbraucht sie, vergewaltigt sie, im Aussehen eines weißen Bullen entführt sie sie und bringt sie nach Kreta. Und Kreta wird so die Wiege der Kultur genannt. Wiege der antiken Kultur. Und überall, wo jemand schaut, sieht man doch dieses Symbol von diesem Stier mit der Europa, die da oben drauf sitzt. Und wohin du auch schaust, sehen wir es. Und es zeigt eigentlich nichts anderes, das ist ein Zeichen einer neuen Rückführung, einer neuen Entführung hin zum antiken griechischen Denken ist. So, bevor wir hier auf das Wort näher eingehen, einfach nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken, wer Zeus ist. Zeus identifizieren wir meistens immer mit irgendwelchen Geschichtsunterricht oder mit griechischer Bildung oder mit besonderen Geschichten. Zeus ist eine dämonische, satanische Macht. Und er wird identifiziert in Daniel 10, Vers 20 mit diesem Fürst über Griechenland. Ja. Und eigentlich ist er so etwas, und da sind wir schon an einem der wesentlichen Punkte heute Morgen, ist er sowas wie ein falscher Urvater. Ja, er ist launisch, willkürlich, er missbraucht Menschen, er missbraucht seine Macht und sucht seinen eigenen Vorteil. Ja, sein Wort gilt überhaupt nichts. Ja, man kann sich auf sein Wort nicht verlassen. Ist unbeständig. Und eigentlich jemand, der dich benutzen möchte, so ein Urvater. Wir haben ja den Segen der Vaterbewegung hier in Deutschland und der Schweiz und Österreich. Und wir beschäftigen uns sehr viel mit Vaterschaft. Das ist eins der ganz, ganz großen Themen. Und hier haben wir einen falschen Urvater. Es ist eigentlich jemand, der dich benutzen möchte. Das ist der Hintergrund von Zeus. Und der Menschen opfern möchte, der Leistungen möchte, der es fördert, der Konkurrenz fördert, diesen Wettkampf, bei dem der Stärkere überlebt, liegt eigentlich der Olympiade zugrunde. Und George Markakis erzählte uns, dass bei den eigentlichen Olympischen Spielen niemand überlebt. Das heißt, der Stärkere kommt durch. Eigentlich der Grundgedanke der Evolution. Der Stärkere überlebt. Der Schwächere wird geopfert. Ein fürchterliches Bild. Derek Prinz, einer der wunderbarsten Bibellehrer, die wir hatten, hielt 1997 ganz in der Nähe hier einen Vortrag in Altensteig. Und er sprach über den Geist der Söhne Griechenlands und seine Auswirkungen auf die Gemeinden der ganzen Welt. Und er sagte damals, betet, dass er nicht vor seiner Zeit losschlägt. Betet, dass er nicht vor seiner Zeit losschlägt. Ich glaube, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo wir sehr genau beobachten müssen, was passiert, wo Gott uns persönlich etwas in die Hand gibt, wie wir darauf reagieren können. Und jetzt kommen wir zu unserem Wort, dieses Schwert. Ergreife das Schwert. Immer wieder kommt das Schwert. Wenn wir den Herrn anbeten, steht da ein Schwert. Als ich vor einem Jahr in Nashville Scott besuchte, Schwerter. Als wir in Israel waren und zum Arni kamen, war in seinem Tabernakel ein Schwert. Immer wieder betont der Heilige Geist im letzten Jahr das Schwert. Ergreife das Schwert. Und ihr Lieben, natürlich ist es nicht das Schwert, das dem anderen den Kopf abhaut, sondern es ist das Schwert einer besonderen Autorität, die Gott uns in die Hand gibt. Ich will euch zum Schwert eines Riesen machen. Und entweder haben wir Autorität als Volk Gottes oder aber wir werden beraubt. Und es wird uns blind machen. Und wir werden ohne Autorität und mit einem Minimalglauben leben können. Ich denke, wir sehen das gemeinsam, dass wir in Deutschland, und ich spreche jetzt einfach mal von Deutschland, einen Aufbruch sehen. Wir sehen wunderbare Dinge. Wir sehen, wie Heilung wesentlich leichter ist. Wie Menschen wesentlich leichter zum Glauben kommen. Wir sehen eine Bewegung. Ich glaube, dass wir kurz vor einer Heimsuchung Gottes in Europa stehen. Glaubt ihr das auch? Kurz vor einer Heimsuchung Gottes. Und deswegen ist das so wichtig. Und da geht es um dieses Schwert des Riesen. Und ich für mich sage, Herr, ich möchte nicht harmlos sein. Ich lebe mein Leben nicht für dich, um harmlos zu sein oder voller Zweifel mein Leben zu verbringen. Und so oft sind wir ja so. Ja? Voller Skepsis, voller Zweifel. So ein Auf und Ab, unbeständig. Anstatt beständig, so wie David, in der Autorität zu wachsen. So kannst du es nachlesen von David. Und er nahm ständig an Macht und Autorität zu. Das ist ja der Geist Davids. Ich möchte kein Leben führen, wo ich wanken bin oder mein Geist wie verschlossen ist. Was ist das? Wie können wir das tun? Ich stehe auch hier und lehre darüber, weil ich unter diesem Geist groß geworden bin. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Familie, für meine Eltern, aber ich wurde einfach humanistisch erzogen. Und ich bin dankbar für alles, was ich von meiner Familie empfangen habe. Versteht mich bitte richtig. Aber ich weiß auch, welche Probleme ich hatte, zu Jesus zu kommen. Und mit diesem Mandat, ich werde gleich noch mehr davon erzählen, stehe ich hier vorne. Ich lebe hier seit 20 Jahren in einer Stadt, wo wir uns mit diesem Geist auseinanderzusetzen haben. Und es geht um einen Kampf um unser Denken, ihr Lieben. Ein Denken, das ist ein Kennzeichen dieses Geistes. Ein Denken, das unsere intellektuellen und geisteswissenschaftlichen Fähigkeiten über die Offenbarung Gottes gestellt wird. Über das Wort Gottes gestellt wird. Ja, und dann fange ich an, alles, was ich nicht verstehe, zu leugnen. Das ist ja eigentlich auch die Grundlage der liberalen Theologie. Zeichen und Wunder. Wunder existieren nicht mehr, haben sich erledigt. Selbst die Existenz Gottes hat sich erledigt und Himmel und Hölle sowieso. Das ist schon unverschämt und naiv, darüber zu predigen. Und die Grundlage ist immer, dass meine Quelle, die Quelle meiner Offenbarung, die Quelle des Wortes Gottes, ist nicht Gott, sondern ist hier, meine Vernunft. Das bin ich selber, mein Denken, meine Erkenntnis. Und dieser griechische Geist erstreckt sich über jeden Bereich unseres Denkens. Und ihr Lieben, da sind wir irgendwie infiziert. Eigentlich ist es sogar so, dass der Einfluss des griechischen Geistes zu einem Geburtsfehler des Christentums in Europa geführt hat. Und hat das Christentum ihrer eigentlichen Kraft und Autorität beraubt. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Als ich hier noch in Tübingen Theologie studierte, gab es ein Buch. Das Buch, das war der Renner im neutestamentlichen Bereich. Von einer Professorin, die war damals so der Star am Himmel der historischen kritischen Theologie. Etta Linnemann hieß sie. Sie hat ein Buch geschrieben und alle benutzten dieses Buch. Und dann passierte Folgendes, dass sie sich bekehrte. Einfach richtig bekehrte und sich lossagte von ihrem Denken. Und jetzt hatten alle Theologen ein Problem. Und sie widerrief es und dann konntest du dieses Buch nehmen und da lag ein Zettel drin, das konnte sie bewirken, weil das Buch war jetzt in dieser Bibliothek. Aber da lag ein Zettel drin, ich widerrufe alles, was ich hier geschrieben habe. Ja. Halleluja. Aber lass uns noch weitergehen. Generationen von Studenten benutzten dieses Buch, obwohl es schon längst widerrufen war. Das ist doch interessant, oder? Und das ist ein Kennzeichen der Bibliothek. Wir haben hier in Tübingen eine große Bibliothek. Und die Bibliothek bewahrt das menschliche Denken auf. Und wenn du eine neue wissenschaftliche Arbeit schreiben möchtest, dann benutzt du es als Referenz. Und ganz gleich, ob es gut oder schlecht widerrufen oder derjenige schizophren oder gut drauf ist, ganz gleich, es ist eine Referenz und damit kannst du wieder dein neues Denken begründen. Das ist die Bibliothek. Die Universität, die wir hier haben, wo es viele wunderbare Lehrer gibt, die wirklich mit Herz sich hineingeben, in ihre Aufgabe, aber das ist die systematische Bildung der Gedanken. Da werden die Gedanken geformt, trainiert, ausgebildet. Die Gedanken. Und dann wiederum ist hier die Quelle dieser Voraussetzung, worüber ich gleich sprechen will, ist George, der hat uns darauf hingewiesen. Die Akademie ist noch was anderes. Da wird durch Prüfen und Nachdenken, das ist so die Küche. Ja, die Küche des Intellekts, durch Skepsis, durch Zweifel, durch Diskussion. Und hinter diesem Konzept steht ein Konzept griechischen Denkens. Ja? Und eigentlich das Konzept Platons. Dass nämlich das Intellekt und das menschliche Denken und die eigene Erkenntnis neben Gott stellt. Und das, was ganz harmlos aussieht, das wie ein Kulturgut aussieht, da habe ich nie drüber nachgedacht. Was einfach nur aussieht wie eine menschliche Fähigkeit, unser Denken, unser Intellekt, unsere Philosophie, ist aus der Sicht der Bibel, wenn es nicht unter der Herrschaft des Wortes Gottes ist, unter der Offenbarung Gottes, ein rebellisches Aufstehen von selbstgerechten Menschen, die sich selbst verherrlichen. Von rebellischen Menschen, die sich selbst zum Maß aller Dinge machen. Und da, wo dieses Konzept in uns ist, da ermöglichen wir dem Geist Griechenlands, dämonische Strukturen in der unsichtbaren Welt aufzubauen. Ihr Lieben, da müssen wir klar und eindeutig sein. Es gibt ein wunderbares Buch, das unter anderem Wolfhard Marx geschrieben hat, das deutsche Geschichtsbuch für Beter, das ich dir wärmstens empfehlen kann. Und daran schreibt Wolfhard Folgendes: Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und das ist die deutsche und mitteleuropäische Philosophie, die möglicherweise mehr darstellt als der gesamte Okkultismus. Das musst du dir mal genau reinziehen und genau zuhören. Muss als rebellisches Aufbegehren bloßgestellt werden. Interessant. Wollen wir mal darüber noch ein bisschen nachdenken. Dieser Kampf, Sacharja 9, Vers 13, dieser Kampf der Söhne Zions und Söhne Griechenlands. Worum geht es? Es geht um die Offenbarung, es geht um das Wort Gottes, es geht um die Quelle, woher wir unser Wissen, woher wir unsere Autorität beziehen. Die Quelle, woher wir unsere Autorität und unseren Glauben beziehen. Denn ohne Wort Gottes werden wir keine Autorität im Glauben haben. Und wenn wir mal diesen Einfluss uns anschauen auf ganz Europa, dann ist es doch interessant, dass egal wohin man schaut, Regierungsgebäude, Börsen und überall nach griechischen Tempeln aufgebaut sind, die in Griechenland selber eigentlich Tempel waren, in denen Menschenopfer gebracht wurden. Und wir finden das noch schön. Wir finden das noch schön. Und es bestimmt unsere Ästhetik. Merkt ihr, wie sehr unser Denken da geprägt ist? Ein weiterer Einfluss ist dieses falsche Gottesbild. Eigentlich ein falsches Bild vom Vater. Wir haben uns damit beschäftigt, wie unser Vaterbild geprägt wurde durch unsere eigenen Väter. Wie unser Vaterbild geprägt wurde durch unsere Vergangenheit. Aber unser Vaterbild wurde auch durch unsere Kultur geprägt, in ein falsches Gottesbild hinein. Letztendlich durch griechisches Denken von Zeus geprägt. Und dieses falsche Vaterbild ist eigentlich ein Gott, der sein Wort nicht hält, worauf ich mich nicht hundertprozentig verlassen kann, der nicht beständig ist, ein Wort, worauf ich nicht stehen kann. Ein Vaterbild eines unberechenbaren Vaters, der doch eigentlich das tut, was er möchte. Und deswegen ist es auch ein falsches Bild, ein falsches Verständnis von dem Wort Gottes, das mal gilt, aber dann doch irgendwie nicht mehr gilt. Wir haben hier in Tübingen so einen Ort dieses Kampfes, dieser Auseinandersetzung. Wir haben auf dem Marktplatz in Tübingen, und wenn du mal Zeit hast, während dieser Konferenz dir das anzuschauen, einen neuen Treffpunkt Jesus Live bekommen. Richtig im Herzen dieser Stadt, direkt am Marktplatz. Es war eine Gebetserhörung. Und dieser Laden, da ist noch ein Gewölbekeller und darüber werden wir unsere Sozialarbeit machen, aber dieser Laden ist in einem der ältesten Häuser dieser Stadt. Dieses Haus wurde 1475 gebaut, noch vor dem Dreißigjährigen Krieg. Und da drin war eine Gaststätte, eine Taverne. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand ein- und ausgegangen ist, der einen berühmten Namen hat und der hier Professor an der Universität war, Philipp Melanchthon. Er war einer der größten Gelehrtesten des 16. Jahrhunderts. Und er war nach Martin Luther der zweite Mann der Reformation. Er war der eigentliche intellektuelle Kopf der Reformation. Und in seiner Brust, da wohnten drei Seelen, nämlich eine humanistische und eine christliche und dann noch eine esoterische. Und von ihm kam die Anregung, Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. Und er prägte nach Luthers Tod die entscheidenden Jahre der Kirche. Hier in Tübingen wird er von einem Mann, der hieß Johannes Stöffler, in die Astrologie eingeführt. Und das übt er ganz praktisch auch aus. So, das war die zweite Offenbarungsquelle, Sterndeutung und Astrologie. Das war so das Zweite. Die zweite Quelle, woher er sein Wissen bekam. Und er berichtet von Spukphänomenen und pflegte anderen aus der Hand zu lesen. Und die Kälte und die Hoffnungslosigkeit, die da rauskam, und diese Blindheit, verwandelten eine Bewegung, eine wunderbare Bewegung der Reformation in ein kaltes Gebilde der lutherischen Orthodoxie und mündete letztendlich in eine Verfolgung der Täufer ein. Nicht weit von hier, in Rottenburg, vielleicht 20 Kilometer von diesem Ort entfernt, wurden Hunderte von Täufer im Neckar ertränkt. So, als Charlotte und ich 1982 hier nach Tübingen kamen, Ende 81, Anfang 82, da haben wir hier so eine kleine Bewegung erlebt unter Theologen. Theologiestudenten bekehrten sich, kamen zu Jesus. Das war wunderbar. Jugend an Mission hat ja eine Arbeit gestartet. Aber gleichzeitig fanden wir einen Ort, natürlich liberaler Theologie, und dann erinnere ich mich, wie einmal der führende Kopf der New Age-Bewegung Fridtjof Capra hier in Tübingen war. Und wir gingen in seinen Vortrag und er sagte, Tübingen ist das Barclay Europas. Und wir dachten, Dankeschön, genauso wird es nicht sein. Tübingen wird ein Ort des Segens sein. Amen. Und es geschah so, dass hier ein großes New Age Zentrum Europas gebaut werden sollte. Und viele, viele beteten. Und die Frucht der Gebete sieht man jetzt hier, wenn man stadteinwärts fährt, seit 5 Jahren eine Bauruine. So, Gott ist gut. Preist den Herrn. Aber wollen wir es nochmal auf den Punkt bringen. Der kritische Verstand entscheidet, was in der Bibel Realität ist und was nicht. Und eigentlich wird dann die Natur, der Mensch, Esoterik zum Gottesersatz. Ja, und diesen Kampf, der findet auch in unseren Köpfen statt. Dieser Kampf. Da sind wir irgendwie infiziert. Wir wissen, wie es ausgeht. Der Herr sagt, ich mache dich zum Schwert eines Riesen. Aber irgendwie müssen wir verstehen, dass wir uns vorbereiten müssen oder dass wir verstehen müssen, was in unseren Gedanken eigentlich abläuft. Oder wenn wir infiziert sind, ob wir wirklich unter der Autorität des lebendigen Gottes stehen. Und nur wenn wir die Ehe und den Bund mit diesem griechischen Denken zerbrechen, glaube ich, können wir dieses Schwert wirklich in die Hand nehmen. Ja, Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug und der Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. So, als wir hier nach Tübingen kamen, und anfingen zu beten, da gab der Herr uns eine Strategie und wir wussten gar nicht warum. Aber er sagte, erstens, ihr braucht einen kindlichen Geist. Ihr sollt abhängig sein von mir in allen Bereichen und lebt ein Leben ohne Kompromisse. So fingen wir dann an, den Herrn zu suchen und haben sehr viel gebetet für diese Stadt. Und das Werk Gottes wurde größer. Viele aus dem New Age und Esoterik-Bereich bekehrten sich. Die sind jetzt Leiter und Mitarbeiter. Hier gab es zum Beispiel so eine Backwaren-Teestube in Tübingen. mittendrin. Bakwan, wisst ihr noch, was es war? Ja, diese Sekte, die liefen alle in orangen Kleidern rum. Und ich ging einmal da rein, oder Schlott und ich gingen einmal da rein, und wir beteten in diesem Bakwan-Laden, bestellten uns einen Toast, und dieser Toast, der hieß Holy Spirit Toast. Und ich habe mich so geärgert. Und da haben wir gebetet, und dann haben wir gesagt, Herr, dieser Laden soll eingehen. Er ging ein, und der Geschäftsführer ist jetzt einer der Leiter in unserer Arbeit hier. Halleluja. Das ist der Matthias. Das ist der Matthias. Ich weiß nicht, Matthias, ob du hier irgendwo im Raum bist. Ja, du siehst ihn hier, wenn irgendjemand ganz schnell rumläuft und ganz viel zu tun hat, das ist der Matthias. Ja. Aber dann habe ich davon erzählt, was der Herr in den letzten 2 Jahren bei uns gemacht hat. Wir haben gebetet, wir haben Wachstum gesehen, wir haben wunderbare Dinge gesehen, aber noch nicht die Veränderung in unserer Stadt. Ich sage auch nicht, dass wir da zu Ende sind. Aber wir haben Ermutigendes in den letzten 2 Jahren gesehen, und das hat was mit Israel zu tun. Ich muss dir sagen, seitdem ich mein Leben Jesus gegeben habe, da war ich Teenager, 14, 15 Jahre, hatte ich eine Liebe für Israel, aber ich habe da nicht so viel drüber gesprochen. Bei Charlotte war es genauso. Und ich war so ein bisschen, kann ich das mal so sagen, abgeturnt. Wisst ihr, was ich meine? Von viel Israel-Religiosität. Ich habe gedacht, ah, das möchte ich nicht. Und dann vor 2 Jahren führte der Herr uns in die Buße hinein. Ich erzählte gestern ein bisschen davon. Und der Heilige Geist anfing, über unsere Herzen, über unsere Haltungen zu sprechen und zu sagen, euer Schweigen, das ist die Schuld der Väter. Und 2 Wochen, 3 Wochen weinten wir, taten Buße, schrien zum Herrn. Und in uns passierte etwas. Und dann bat der Herr uns, nach Israel zu gehen, zu diesem prophetischen Konzert. Und wir fingen an, dort den Herrn anzubeten. Und dort verband sich etwas in uns. Wir kamen wieder hin zurück. Und das ist noch gar nicht lange her. Es war im letzten Jahr. Zu Hanukka. Da bat der Herr uns, dass wir Hanukka mitten in der Stadt feiern. Und wir hatten ein großes Event mit unserer ganzen Gemeinde. Wir beteten an und tanzten hier mit Yeshua's Call und taten stellvertretend Buße und hießen das Volk Gottes stellvertretend willkommen in unserer Stadt. Und das alles waren Schritte, an denen wir merkten, auf einmal bewegte sich was in dieser Stadt. So, das Schwert ist zuerst das Schwert Yeshua's, der Wurzel aus dem Stamme Davids. Das ist das Schwert. Und ich bin so dankbar für das Bild gestern, wie Ani jedem Einzelnen die Hand aufgelegt hat. Und Fluch zerbrochen hat und gesegnet hat. Das Schwert ist die Beziehung zu Israel. Die bedingungslose Beziehung. Die bedingungslose Liebe. Nicht das Ja, Aber, sondern das bedingungslose Ja. Ohne Aber. Das Schwert ist auch das Wort, und zwar das Wort vom Kreuz. Beides gehört zusammen. Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Das Wort und Jesus. Beides gehört zusammen. Und dieses Schwert, dieses Wort, das direkt von Gott kommt, macht mich entweder lebendig oder es tötet. Und da möchte ich etwas dir von meinem Vater erzählen. Als ich mich als Teenager bekehrte, das war bei Wolfhard Magis in Lüdenscheid, bin ich geboren. Und Volkert Spitzer, nicht Wolfhard Magis, Volkert Spitzer, sorry. Bei Volkert Spitzer, 1972, da war Wolfhard Magis, glaube ich, noch gar nicht erweckt, soviel ich weiß. Volkert Spitzer. Da kam ich zu meinem Vater hin, erzählte ihm und wollte ihm das Evangelium weitergeben, und mein Vater schaute mich an. Er sagte zu mir: Mein Kind, ich freue mich, dass du gefunden hast, aber bedenke, jeder Mensch ist und bleibt auf der Suche. Er war ein Mensch, der auf der Suche war. Mein Vater war Freimaurer, mein Großvater war Freimaurer und überzeugter Humanist. Und mein Vater hatte ein großes Bücherregal und eine Bibliothek voller Bücher, und er las und war auf der Suche sein Leben lang. Und dann, kurz vor seinem Tod, da war er 82 Jahre alt, unterhielten wir uns nochmal. Und er sagte: Mein Sohn, du hast gefunden, aber ich habe immer noch nicht gefunden. Du hast gefunden, aber ich habe nicht gefunden. Was für eine Tragik. Halbes Jahr später starb er. Und ich sah, wie er qualvoll starb. Nur ein Wort vom Kreuz, und er hat es ergriffen. Nur ein Wort von der Gnade Jesu, statt Millionen von Wörtern in Büchern. Und ihr Lieben, ich spreche nicht über Bücher. Dank sei Gott für wunderbare gesalbte Bücher. Aber ihr versteht, worum es geht. Nur ein Wort von Gott, eine Offenbarung von ihm, ein Wort vom Kreuz. Und stattdessen ein endloser Kreislauf der Suche. Und sogar ein Stolz, auf der Suche zu sein. Wer immer streben, sich bemüht, das ist derjenige. Wer die eine Tür nach der anderen aufstößt, und nach der nächsten Tür gibt es wieder eine Tür. Ein endloser Kreislauf der Verzweiflung und des Todes. Nur ein Vater, wenn er diesem himmlischen Vater begegnet wäre, voller Liebe, und stattdessen in ihm ein willkürlicher Gott. Dieser Gott, der macht doch, was er will. Ich muss in mir selber suchen, in meinen Gedanken, in meinem Intellekt. Was für eine Tragik. Und wie viele Menschen sind darin gefangen, obwohl sie Christen sind, in diesem Kreislauf des Denkens, ihrer eigenen Offenbarung, wo das eine neben dem anderen steht. Wie viele Menschen sind darin gefangen, ihr Lieben, und infiziert, voller Skepsis, wenn ich etwas nicht verstehe, wenn meine Gedanken es nicht ergreifen können, was Gott sagt. Mein Maßstab, der Maßstab meines Denkens, meines Zweifels, erhebt mich über dem Wort Gottes und macht Gott zu einem Zeus. Matthäus 13, Vers 45 und 46 steht ein Wort, das zuerst ganz anders ist, aber eigentlich ähnlich wie das Wort aus Sacharja. Das ist das Beispiel von der Perle. Matthäus 13, Vers 45 und 46. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Als ich das las, sprach der Herr irgendwann mal im Gebet zu mir: Du bist diese Perle in meinen Augen. Und ich fand das sehr schön. Ich danke dir, Herr, ich bin eine Perle in deinen Augen. Und dann fing ich an, mich mit der Perle zu beschäftigen. Und sicherlich kennt ihr dieses Bild. Wir haben hier wiederum die drei Bereiche, wie beim Schwert. Die Perle, das ist Jeschua, ist Jesus, die kostbare Perle, oder? Und die Perle ist genauso auch das Wort Gottes. das wir ergreifen müssen und vielleicht neu ergreifen müssen. Und die Perle, das bist du selbst. Du bist das Schwert in meiner Hand, das Schwert eines Riesen, die Perle. Und wir wissen ja, wie eine Perle entsteht. Da ist ein Sandkorn, Schmutz. Eigentlich entsteht eine Perle aus Schmutz. Und der Schmutz lagert sich ein in die Muschel. Und dann entsteht durch Reibung, eigentlich durch Schmerz, entsteht die Perle, entsteht das Perlmutt durch Schmerz, durch Reibung. Du bist eine kostbare Perle in meiner Hand, sagt der Herr. Und wir haben es gestern von Gary gehört und das ist wirklich wahr. Dasselbe, was wir bei Jesus gesehen haben, gilt für uns und gilt für die Gemeinde Jesu. Wir müssen bereit sein, durch Schmerz, durch unser Schreien hindurchzugehen. Und überall da, wo etwas von Gott geboren wird, da wird es durch den Schrei nach Gott geboren. Durch die Abhängigkeit von ihm. Durch das sich Reiben an ihm und durch den Schmerz, durch den man hindurchgeht. Manchmal kommen Gäste zu uns in den Gottesdienst und dann sehen sie, wie wir tanzen und jubeln und lachen und Quatsch machen und Blödsinn machen. Und manchmal kamen dann auch Bußprediger, die uns dann zur Buße riefen und sagen, ihr könnt nicht so oberflächlich sein. Und dann habe ich sie beiseite genommen und habe ihnen gesagt, weißt du, dass diese Freude durch Tränen geboren wurde? Und das, was man nicht sieht, Tränen um Tränen und Schmerz und Schreien nach Gott, das kannst du hier nicht sehen. Aber die Quelle dieser Freude ist das, was im Verborgenen passiert, vom Herrn. Und das vergrößert die Perle. Ja, da, wo diese Reibung ist, wird die Perle größer und größer. Und das Schöne an diesen Perlen ist, dass sie alle unterschiedlich sind. Ja, von außen sehen sie alle gleich aus. Für mich auf jeden Fall. Vielleicht nicht für den Fachmann, aber vielleicht auch nicht für Charlotte. Aber für mich sehen sie einfach alle gleich aus. Und dann, wenn du näher herangehst, siehst du, sie sind absolut unterschiedlich. Sie gleichen sich nicht. Aber dann nimmt man diese Perle und sie bekommen einen besonderen Wert, wenn Folgendes passiert. Wenn sie alleine bleiben, sind sie hübsch. Aber dann werden sie durchbohrt von einem Fachmann. Und zwar genau dort, wo dieser Schmutzkern, dieses Sandkorn saß, in der Mitte. Und dann werden sie zusammengebunden als Collier. Und dann erzählte mir ein Juwelier, Perlen fangen erst an zu strahlen, wenn sie um den Hals gehängt werden. Als Collier um den Hals der Braut. Dann bekommen Perlen ihren eigentlichen, die zusammengebunden werden. Wir sind solche Perlen, oder? Und Perlen, die nicht alleine sind, sondern die Gott zusammenbindet. Die er durchbohrt, so wie er selber durchbohrt worden ist. Aber die am Hals der Braut hängen müssen und sollen. Die Perle, das ist Jeschua, das ist Jesus. Und die Perle, das ist sein Wort. Und zwar sein Wort, das höher ist als unser Denken, als unsere Vernunft, unser Verständnis, unsere theologischen Prägungen, unsere kulturellen Prägungen, unsere Erziehung. Und die Perle, das sind wir selbst. Ja, und da war der Kaufmann und der verkaufte alles. Er tat alles, um diese Perle zu ergreifen. Und da komme ich zum Ende jetzt dieser Predigt und dieser Lehre. Er tat alles. Wir müssen alles tun, um diese Perle zu ergreifen. Seit einem Dreivierteljahr predige und lehre ich darüber und wir beten darüber. Und die Gemeinde weiß ganz genau, worüber ich das nächste Mal predige. Ergreifen. Und manche sind durch tiefe innere Prozesse gegangen, weil sie sich selber erkannt haben. Und obwohl sie Heilung empfangen haben von ihrem Vaterschaftsbild, haben sie doch gemerkt, letztendlich, wenn es darum geht, kann ich diesem Wort nicht vertrauen. Da ist irgendetwas in mir. Da ist es eine Skepsis in mir. Da ist ein Bild von Gott, dass er doch das tut, was er will. Aber so ist Gott nicht. Er ist unverwandelbar. Sein Wort ist Ja und Amen. Jakobus steht, alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommen von oben herab, vom Vater des Lichts. Der ohne Wandel ist, ohne Wechsel von Licht und Finsternis. Und Glaube in Autorität, ihr Lieben, ist der Glaube an das Wort eines unwandelbaren Gottes. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die mich beeindruckt hat. Da habe ich das eigentlich richtig kapiert. Schau mal, wir haben zurzeit einen wunderbaren Mann der Heilung aus Nigeria hier bei uns in Deutschland. Das ist der Charles Nipfen. Ich weiß nicht so ganz genau, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Er ist in Lüdenscheid und dann war er beim Olli im Allgäu und geht nach Hannover und nach Berlin. Und wir haben das Vorrecht, ihn auch hier bei uns zu haben im nächsten Monat. Und er erzählte eine Geschichte, die hat mich einfach aus den Pantoffeln gehauen. Er erzählte von einer Evangelisation in Nigeria, zu der er eingeladen wurde. Nur die Pastoren hatten ihm nicht erzählt, dass 10.000 Moslems seine Zuhörer waren. Und so kam er also auf die Plattform und sagte sofort Halleluja. Und da kam nur so ein Grummeln ihm entgegen. Und er erzählte, wie sie schon so ihre Messer gewetzt hatten. Und er sagte, ich wurde eigentlich als Opfer ihnen vorgeworfen. Und ich versuchte zu predigen, aber da kam nicht zurück und ich merkte schon, dass es sehr schwierig werden würde. Und dann flog schon der erste Stein und traf mich an mein Bein. Und er erzählte, in mir stand etwas auf. Und ich sagte zu ihnen, ihr bewerft den Gesalbten Gottes mit Steinen. Und jetzt sage ich euch Folgendes, bringt die drei Schwerstkranken hier nach vorne. Und da gab es einen Tumult. Und die Pastoren bekamen schon Schweißperlen hier überall. Und da brachten sie also die drei Schwerstkranken nach vorne. Einer, der war verkrüppelt, ein Taubstummer und ein Blinder. Und da standen sie also. Und Charles sagte zu den 10.000 Moslems, und ich werde sie jetzt im Namen Jesu heilen. Aber vorher bringt mir eure Imane und die sollen sie vorheilen. Großer Tumult. Und niemand kam. Die Pastoren wurden noch ein bisschen kleiner. Die Schweißperlen liefen noch mehr runter und erzählte, sie rückten schon ein bisschen von mir ab. Und so erzählte, ich stellte mich dann vor diese drei hin. Ich habe ihnen nicht die Hände aufgelegt, sondern sprach einfach nur das Wort Gottes aus, denn Gott steht zu seinem Wort. Gott ist ein unwandelbarer Gott. Im Namen Jesu sei geheilt. Ich weiß nicht, in welcher Tonlage er es tat und wie er es, aber nur so. Und da stand immer noch der Verkrüppelte und da stand immer noch der Blinde und immer noch der Taubstumme. Da war nichts verändert. Jetzt kommt der Punkt. Und er erzählte, und ich schaute sie an und sagte, schaut, sie sind geheilt. Der Tumult wurde noch größer. Und die Pastoren wurden noch kleiner. Da standen sie unverändert. Gott hatte sein Wort gesprochen, seid geheilt. Wem glaube ich jetzt? Dem lebendigen Gott und seinem Wort oder dem, was ich mit meinen eigenen Augen sehe? Wer ist die Quelle meiner Offenbarung? Gott und sein Wort oder diese Kranken hier? Und er entschied sich für das Wort Gottes. Ihr seid geheilt. Er ging hin zum Taubstummen und machte, und der Taubstumme machte einen Satz zur Seite. Und der Blinde, als er ihm zuwinkte, konnte 100% sehen. Der Verkrüppelte fing an, die Beine sich zu biegen und zu bewegen und gerade zu werden und fing an zu laufen. Und die Menge fing an zu applaudieren und zu klatschen. Und an diesem Tag kamen 10.000 Moslems zum lebendigen Gott, ihr Lieben. Halleluja. Ja, der Kaufmann gab alles, um es zu ergreifen, dieses Wort. Ich habe am letzten Wochenende über richtige Buße gepredigt. Wie oft kommen wir nach vorne, bringen unsere Last zu Jesus, bitten um Vergebung und der Herr sagt zu dir, ich habe dir vergeben. Und du stehst auf und tust so, als ob die Last immer noch auf deiner Schulter wäre. Wem glaube ich? Der Kaufmann verkaufte alles, um das zu ergreifen, dieses Wort. Und vielleicht ist es, dass wir ein paar Dinge loswerden müssen vor Gott. Unser Denken, unsere Skepsis, unseren Zweifel. Vielleicht sind es unsere Prägungen. Oder unser falsches Bild von Gott, das eigentlich ein Bild von Zeus ist letztendlich. Der irgendwo weit entfernt ist. Und willkürlich das tut, was er möchte, anstatt der Vater, der sein Herz teilt und der dich liebt. Und der in deine Augen schaut und sieht, was du brauchst. Und es liebt, dich zu beschenken und es liebt, sein Wort zu halten. Vielleicht müssen wir einiges niederlegen, unsere Erkenntnis. An dieser unseligen Ehe, natürlich, ich glaube am Wort Gottes, aber meine Vernunft, die muss das doch irgendwie beweisen können. Aber das geht so nicht. Denn Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wie können wir diesen wunderbaren Vater und Gott versuchen, in die kleine Schachtel unseres Denkens und unseres Intellekts und Verstands zu sperren? Vielleicht ist es unsere Selbstbezogenheit, der Mensch, der eigentlich das Maß aller Dinge ist. Und der beurteilt, wie weit Gott zu gehen hat. Was der Heilige Geist tun darf und was er nicht tun darf. Vielleicht heißt es, so wie der Kaufmann, auch das loszulassen. Er verkaufte alles, um das eine zu ergreifen. Und vielleicht ist es mein Glauben an einen letztendlich willkürlichen Gott, der sich ständig verändert und mich missbraucht und du tauschst es gegen diese Perle, den Vater des Himmels, der sein Wort gegeben hat, das unveränderlich ist. Und wenn Gott spricht, geschieht es. Ich habe in den letzten Wochen David studiert und mich hat eins interessiert. Herr, wo war die Quelle der Autorität von David? Da könnte man lange Seminare halten, aber ich glaube, es gab eine wesentliche Quelle. Du kannst es nachlesen, immer wieder. Und er befragte Gott, und er befragte Gott, und er befragte Gott, und er befragte Gott. Er lebte einfach in der Abhängigkeit von ihm, von seinem Wort. Und Gott sprach zu ihm, und er tat es, und Gott war mit ihm, und seine Autorität wuchs. Er befragte Gott, und Gott sprach zu ihm, und er tat es, und der Herr war mit ihm, und er nahm zu an Macht und Autorität. Wie einfach und wie wunderbar. Lass uns einfach aufstehen und zusammen beten. Wir wollen einfach den Herrn anbeten, in seiner Gegenwart sein. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart. Und dass du uns alles geschenkt hast. Wir danken dir für die kostbare Perle. Jeshua, die Wurzel Davids. Und Herr, dass du unwandelbar bist, dein Wort Bestand hat. Du die Quelle aller Offenbarung bist. Und hier an diesem Ort sagen wir, Herr, Nicht unser Intellekt und Denken, unser Verstand ist die Quelle der Offenbarung, sondern du alleine, Herr. Dein lebendiges Wort. Und hier an diesem Ort, Herr, unterordnen wir unser Denken, unser Intellekt, unser Verstand, unser Zweifel und Skepsis und das Hin- und Hergetriebensein, ob dein Wort verlässlich ist oder nicht. Unterordnen wir dir, Herr. Und nimm dir doch selber eine Zeit erstmal vor Jesus. Sitze Jeschua, der kostbaren Perle, betest. Und dein Herz, dein Verstand, dein Intellekt ihm auslieferst. Vielleicht sogar deine Prägung, vielleicht deine Erziehung, vielleicht das, was dein Denken festgehalten hat. Er ist hier und er liebt dich. Dass du es als lebendiges Opfer niederlegst vor ihm. Was, Herr Jesus. Gott, Jesus.
glaube, dass wir an diesem Morgen ein Zeichen setzen sollen. Vielleicht ist es bei dir, dass du merkst, wie sehr du geprägt bist von diesem Denken. In unserer Arbeit gibt es einen Leiter, der hier an der Universität arbeitet, das ist der Michael. Und als wir uns unterhielten, da sagte er, Jobst, ich bin damit groß geworden. Meine ersten Geschichten, das waren griechische Sagen, die ich gelesen habe. Mein Vater war nicht mein Vater, sondern er verstand sich als Mentor. Das ganze Denken hat mich so geprägt. Und vielleicht sind hier einige, die sagen, ich bin so geprägt davon. Und ich möchte das, so wie der Kaufmann, einfach niederlegen, loslassen. Als Zeichen vor Gott, nicht nur für dich selber hier, sondern für die ganze Nation. Es hat so mein Denken geprägt. Aber jetzt möchte ich es niederlegen und es eintauschen in der richtigen Quelle der Offenbarung mit dem Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Quelle deiner Offenbarung. Ich bin das Manna vom Himmel. Und komm doch einfach nach vorne, wenn du das niederlegen möchtest als Zeichen für dich, aber auch stellvertretend für Europa, auch für deine Nation. Du sagst, Herr, hier ist es. Ich komme, ich knie mich hier hin, sage hier, ich lege meine Prägung, Denken, ich lege es ganz konkret nieder. Da kannst du einfach nach vorne kommen. Hier ist ein Geist der Buße, viele weinen hier vorne. Und du kannst einfach am Kreuz Jesu Gnade, Vergebung empfangen. Und es zu den Füßen Jesu niederlegen. Thank you. Und Herr, hier sind meine Prägungen. Erziehung. Herr, eigentlich alles. Unsere westlichen Kultur. Was uns die Offenbarung deines Wortes geraubt hat. Und Herr, einfach als mit unserem eigenen Leben und als Repräsentanten unserer Nation bringen wir es zu dir. Es tut uns so leid, es tut mir so leid, Jesus. Himmlischer Vater, du voller Treue bist, voller Liebe, voller Güte, Barmherzigkeit, der es liebt, sein Wort zu halten, der ohne Veränderung ist, dessen Wort Leben ist, Fleisch und Substanz. Vergib, wie oft, dass wir es so oft zurückgestoßen haben und wir selbst im Mittelpunkt unseres Denkens waren, unsere Vernunft und Skepsis, unser Verstand, wir dich eingegrenzt haben. Hier ist es, Herr. Von jedem persönlich. Hier sind die kostbaren Perlen, Herr. So wie du die durchbohrte Perle bist. Jesus. Und weißt du, was dieser himmlische Vater zu dir sagt? Mit seinem Wort, das unveränderlich ist? Er sagt zu dir, ich habe dir meinen Sohn Jesus Christus gegeben. Jeschua. Die Wurzel aus dem Stamme Davids. Damit du jetzt frei bist von dieser Last. Und Jeschua schaut dich an, voller Liebe, und sagt, es ist vollbracht. Ich habe dir vergeben. Du hast ein neues Leben durch mein Blut. Du sollst ein Schwert sein in meiner Hand. Das Schwert eines Riesen. Ich möchte bitten, dass einfach das Ministry kommt. Der Heilige Geist ist gerade dabei, hier zu dienen. Aber bitten, dass ihr Hände auflegt, den Heiligen Geist einladet. Ich mache dich zum Schwert eines Riesen. Und Jesus, in deiner Vollmacht, in deiner Autorität zerbreche ich über den Geist meines Bruders und meiner Schwester jede unsichtbare Hand, die sich auf den Geist gelegt hat. Zerbreche und löse dich von diesem Geist der Söhne Griechenlands, dem Geist Zeus. Spreche aus im Namen und in der Autorität Jesu, dass diese Macht keine Autorität mehr über dir haben darf. Skepsis soll abfließen und verschwinden im Namen Jesu. für die Kraft des Heiligen Geistes, für befreiende Macht.